Ein Mann läuft durch die Wüste. Was er wohl denkt, wie er da so durch die Wüste läuft, was ihn wohl antreibt, wenn wir bloß sein Gesicht sehen könnten, dann könnten wir es wahrscheinlich ein bisschen erahnen. An seiner Seite geht sein Sohn. Der Mann geht, um zu geben. Das Wertvollste, was er hat. Hingabe. Hingabe Teil 3 ist heute dran in unserer kleinen Predigtreihe vor Ostern, wo wir lauter Texte angucken, die mit Hingabe zu tun haben. Und wo auch lauter Texte automatisch uns gegeben sind, in denen Hingabe eine Rolle spielt, da machen wir heute einen weiteren Schritt. Wir gucken heute eine biblische Person an und vielleicht können Sie schon ein bisschen erraten, um wen es geht. Wenn Sie vorher aufgepasst haben, haben Sie vielleicht schon eine Ahnung. Nächste Woche kommt dann noch eine vierte Person und dann an Karfreitag, dann erinnern wir uns, auf was alle diese Texte schon verweisen, nämlich die Hingabe Jesu am Kreuz. Und deshalb gucken wir auch schon in jeder Predigt jetzt in der Passionszeit auf das, was es uns über das Kreuz Jesus sagt und die Hingabe Jesu. Machen wir auch heute wieder. An den letzten beiden Sonntagen, da haben wir gemerkt, dass Hingabe immer ein Zeichen dafür ist, welches Gottvertrauen die Person hat, die zur Hingabe bereit ist. Wir haben vor 2 Wochen die Geschichte gehabt von der Witwe, die ihre letzten beiden Münzen hergibt. Da hat sie diese Münzen in den Opferstock geworfen. Wir haben es selber ausprobiert und zugehört, was kleine Münzen, wie sich das so anhört. Es war wenig, aber das war das, was sie hatte. Und sie hat es nicht gegeben, weil sie es musste als Witwe, sondern weil sie es konnte, aufgrund ihres Glaubens, weil sie dieses Gottvertrauen hatte, Gott wird mich versorgen, auch wenn ich das Letzte hergebe, was ich habe. Letzte Woche haben wir die Geschichte angeguckt von der Hanna, die ihren Sohn Samuel in das Heiligtum zum Eli bringt und dort zurücklässt. Nicht, weil sie es musste, obwohl er der Erstgeborene war. Sie hätte ihn aber auch auslösen können, sondern sie tat es, weil sie es Gott versprochen hatte und weil ihr Glaube ihr die Kraft gegeben hat, aus Dankbarkeit und aus Gehorsam gegenüber Gott den Samuel in den Priesterdienst zu geben. Da kommt beides mal wieder das raus, was der Eberhard vorher in der Schriftlesung betont hat, dieser Vers, der Glaube, der ist eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine Kraft, die uns hilft, die uns sogar zur Hingabe bringen kann, die sogar das möglich macht. Am Freitag haben wir uns über den Glauben unterhalten im Abend der Gemeinde. Allein der Glaube gibt uns diese Kraft. Allein der Glaube macht uns gerecht. Der Glaube hat diese Kraft. Letzte Woche in der Geschichte haben wir gehört, wie es ist mit den Erstgeborenen. Wer es genau interessiert, der darf das nachlesen auf unserer Website oder nachhören. Da ging es darum, dass Gott auf alles Erstgeborene und Erstgewachsene einen Anspruch hat. Stellvertretend für alles, was er uns schenkt. Aber es ging auch darum, dass er uns deshalb nicht alles Erste wegnimmt. Dass Gott nicht jedes erste Kind für sich beansprucht, sondern dass er das liebevoll organisiert, dass er sagt, wir nehmen den ganzen Stamm der Leviten und die sind dann für den Priesterdienst berufen, stellvertretend für die anderen Erstgeborenen, sodass man sie in ihren Familien lassen kann. Und das zeigt was ganz Wesentliches auch für unseren Text heute. Gott reißt uns nicht einfach weg, was er uns gegeben hat. Und Hingabe heißt auch nicht, dass wir einfach alles Gott wieder geben müssen, dass er von uns das wieder zurückfordert, was er uns schon geschenkt hat. Daran erinnere ich Sie heute ganz bewusst, bevor wir den Bibeltext lesen. Denn wir haben heute einen Predigttext, da kriegt man ganz schnell mal das Gefühl, Gott ist ziemlich herzlos und ganz schön hart in seinen Forderungen. Wenn man den so liest, kann man das erst mal denken. Und es stimmt ein bisschen, denn in diesem Text, den wir heute haben, da fordert Gott tatsächlich was. Er fordert die Hingabe. Das ist diesmal anders wie bei der Witwe und wie bei Hannah. Diesmal ist es wirklich eine Forderung Gottes hinzugeben. Und das macht diesen Text heute herausfordernder. Und es ist heute auch nicht mal der erste Sohn, den er fordert, sodass die Erklärung von letzter Woche, dass Gott das Erstgeborene irgendwie beanspruchen kann, auch nicht zieht. Gott stellt heute eine harte Forderung. Aber letztlich geht es Gott nicht um das Opfer, das er fordert. Es geht ihm auch heute in dieser Geschichte um darum, dass an der Bereitschaft zur Hingabe erkennbar wird, was für ein Glaube dahinter steckt. Es geht um den Abraham und es geht um den Glauben, den der Abraham hat, der ihn dazu bringt, dass er Hingabe leben kann. Es geht um das Gottvertrauen von Abraham. Und deshalb passt diese Geschichte so wunderbar in die Reihe nach den Geschichten von der Witwe und von der Hanna, wo es ja beide Male eben auch um den Glauben ging, der die Hingabe möglich gemacht hat. Und jetzt hören Sie mal, wenn wir den Text gemeinsam hören oder lesen, hören Sie mal bewusst nicht nur die harte Forderung von Gott, sondern versuchen Sie auch mal das zu entdecken, wo der Glaube Abrahams zum Ausdruck kommt. 1. Mose 22, 1 bis 14. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater? Hier bin ich, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel: Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, hier bin ich. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berge des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Liebe Gemeinde, ich habe im Vorfeld von dieser Predigt auch viele andere Predigten gelesen und es war schon interessant zu sehen, wie viele Prediger da erstmal mit dem zu kämpfen haben, was Gott hier fordert. Da gibt es ganz viele Predigten, die sich daran abarbeiten, dass Gott den Glauben so auf die Probe stellt, so brutal, wie es der Abraham erleben muss. Es gibt ganz viele Predigten, die sich dann auch darum kümmern, ob Gott ein Menschenopfer fordert, ob das zu Gott passt. Oder man kann sich auch ausgehend von dem Text darüber Gedanken machen, wie das denn heute ist mit Menschenopfern. Man könnte sich damit beschäftigen, auf welchen Altären denn heute Menschen geopfert werden. Wir hören ja manchmal davon, dass Menschen sich für ein Volk zum Beispiel opfern, wenn sie in den Krieg ziehen. Oder für politische oder religiöse Ansichten opfern sich manche Menschen, teils sogar selber. Für Sicherung von Wohlstand und von Arbeitsplätzen, da werden ganz schnell mal Traditionen geopfert oder auch kleine Betriebe oder auch mal die Umweltziele, die ein Staat sich so genommen hat. Und damit werden letztlich auch Menschenleben gegeben. Oder noch krasser, um vor der Sorge, vor Überforderung oder vor dem Ändern des eigenen Lebensplanes dem zu entgehen, opfern manche ihre Kinder, die noch nicht geboren sind, schon im eigenen Leib. Über alles das könnte man nachdenken, wie das denn ist mit Menschenopfern und ob Gott es rechtfertigt oder ob er das fordert. Alles das wäre vielleicht auch irgendwie wichtig, aber ich habe gemerkt in der Vorbereitung, alles das wird an dem eigentlichen Sinn dieser Geschichte vorbeigehen. Es ist gleich die Überschrift, die so ein bisschen darauf hinweist, worum es in dem Text geht. Der erste Satz, wo es heißt, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Gott stellt Abraham auf die Probe. Da frage ich mich, was will er denn probieren, Gott? Will er ausprobieren, wie es einem Vater geht, der sein Kind hergeben muss? Sicherlich nicht. Dazu braucht Gott nicht die Probe vom Abraham. Will er vielleicht beim Abraham ausprobieren, welchen Widerspruch sich Abraham diesmal einfallen lässt, wenn so eine harte Forderung auf ihn zukommt? Das könnte ich mir schon eher vorstellen, denn es ist 4 Kapitel vorher in 1. Mose 18, da steht diese Geschichte, wo Abraham mit Gott so hart verhandelt, wo er sagt, Mensch, diese Stadt Sodom, wo so viel Unrecht geschieht, die soll doch bitte nicht untergehen, wenn sich nur ein paar Gerechte darin finden. Sie kennen diese Geschichte, wo er dann Gott runterhandelt und wo Gott mit sich verhandeln lässt, da kämpft Abraham leidenschaftlich für Menschen, die er selber gar nicht persönlich kennt. So einen Abraham kennen wir doch bis dahin. Oder 1 Kapitel vorher lernen wir Abraham kennen, als er seinen anderen Sohn Ismael in die Wüste schicken muss, Das fällt ihm überhaupt nicht leicht. Das macht er nicht ohne Widerstand. Da wehrt sich Abraham. Da erkennen wir einen liebevollen Vater, der sich gegen so eine harte Forderung wehrt. Will Gott auf die Probe stellen, wie er sich für seinen Sohn Isaak engagiert? Ob er da auch so leidenschaftlich argumentiert? Oder ob er wenigstens um ihn betet oder ja, fleht oder wimmert, um Gnade bittet? Also ich würde es tun. Ich würde bei so einer Forderung von Gott Widerspruch einlegen. Den Protest, den man schon beim Lesen so ein bisschen in sich spüren kann. Warum fordert Gott das eigentlich, wenn er doch diesen Sohn nach so langem Warten geschenkt hat? Ich würde Gott zumindest anflehen, dass er von seiner Forderung absieht. Und Abraham, der tut nichts von all dem. Und das verwundert schon ein bisschen. Warum bleibt Abraham diesmal so still? Es scheint fast so, als sei er nicht mal hin und her gerissen zwischen seiner Vaterliebe und dem Gehorsam gegenüber Gott. Nicht mal ein innerer Zwiespalt kann man da entdecken in dieser Geschichte. Warum diskutiert er nicht wenigstens mit Gott, wie er es doch vorher auch getan hat, für unbekannte Menschen? Jetzt, wo es doch um Isaak geht, jetzt müsste er doch eigentlich leidenschaftlich werden. Es ist doch der Sohn, auf den er und seine Frau so lange haben warten müssen. Wenn ihm der genommen wird, da müsste er doch jetzt eigentlich für ihn eintreten. Und ich glaube, damit sind wir auch schon bei der Antwort für das Ganze. Weil es um Isaak geht, deshalb ist Abraham stumm. Klingt vielleicht erstmal komisch. Lassen Sie mich versuchen zu erklären. Das Leben von Isaak, das konnte Gott nicht egal sein. Denn wenn Isaak tatsächlich gestorben wäre, wenn er ihn tatsächlich hätte opfern müssen, dann wäre damit nicht nur die Zukunftshoffnung und der Lebenstraum von seinen Eltern mitgestorben, dann hätte Gott automatisch auch sein Versprechen gebrochen, das er dem Abraham gegeben hat, dass nämlich durch den Isaak dem Abraham viele Nachkommen geschenkt werden, ein großes Volk geschenkt wird. Das hängt an diesem Isaak, dieses Versprechen. Und das weiß Abraham. Diese Erklärung ist mir jetzt nicht in meiner Klugheit am Schreibtisch im Pfarrhaus in Bernloch eingefallen. Das ist nicht meine Auslegung dieser Geschichte, sondern das ist die Auslegung, die der Hebräerbrief, die wir vorher im Hebräerbrief gehört haben, in der Schriftlesung, wenn Sie zugehört haben, der Eberhard hat das vorgelesen. Und deshalb lese ich Ihnen die letzten beiden Verse nochmal, weil da im Prinzip schon erklärt wird, wie wir diese Geschichte verstehen sollen. Hebräer 11, 17 bis 19, da war das so formuliert. Durch den Glauben, und darum geht's ja, durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Das ist wichtig, er hat die Verheißung vorher empfangen. Von dem nämlich gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Oder in einer moderneren Übersetzung steht drin, gewissermaßen gleichnishaft wurde ihm sein Sohn wie von den Toten auferweckt. Das, liebe Gemeinde, was im Hebräerbrief steht, das ist für mich der Schlüssel für diese Geschichte. Das schließt mir diese ganze Geschichte auf. Das erklärt mir, warum Abraham Hingabebereitschaft, so eine große Hingabebereitschaft hat. Das erklärt mir, warum er bis zum letzten Schritt diese Probe mitgehen kann, die Gott ihm da stellt. Das erklärt mir, was den Glauben, das Gottvertrauen von Abraham charakterisiert und so einzigartig macht. Sein Glaube ist nicht ein blinder Gehorsam, wie man vielleicht erst denkt, wenn man diese Geschichte liest. Nicht einer, der Gott einfach hinterherläuft und stumm bleibt. Es ist kein stoisches Hinnehmen einer Forderung, die eigentlich überhaupt nicht zu Gott passt. Der Glaube von Abraham ist sein unerschütterliches Vertrauen, dass die Verheißung Gottes gilt. Dass Gott an seiner Verheißung festhält, auch wenn alles augenscheinlich dagegen spricht. Dass Gott seine Verheißung höher stellt als seine Forderungen. Das ist für mich der Glaube von Abraham. Das macht möglich, dass der Abraham diese Probe aushält. Das macht auch möglich, das erklärt für mich auch, warum er nichts sagt, warum er nicht anfängt zu diskutieren, wie die Male vorher, weil es hier um den Isaak geht und weil auf dem Isaak eine Verheißung liegt. Abraham wusste das. Der wusste, Gott hat mir durch diesen Isaak Nachkommen versprochen. Daran hat sich Gott selber gebunden. Und wenn er sich daran selber bindet, dann gilt es für Gott auch. Dass Abraham an dieser Verheißung festhalten kann, das erklärt für mich, warum er für Isaak nicht bittelt und bettelt, vor Gott auf die Knie fällt. Wir können das dass der Abraham das weiß, auch in dem Text dann entdecken, wenn wir genauer hingucken. Zum Beispiel in Vers 8. Ich meine, diese Frage, die der Isaak da stellt, als die beiden auf dem Weg sind, auf dem Berg hoch, da fragt er ihn, ja, Vater, wir haben Holz und wir haben Feuer, aber wo ist eigentlich das Lamm für das Opfer? Das ist ja keine blöde Frage. Das ist sogar eine ziemlich schlaue Frage, finde ich. Und eigentlich wundert es mich, dass die beiden Diener, die mit ihnen auf dem Weg waren, sich das nicht vorher auch schon gefragt haben. Vielleicht haben sie sich das auch überlegt. Wo ist eigentlich das Opfertier, wenn wir doch zum Opfern auf diesen Berg gehen? Der Isaak fragt es völlig richtig. Und Abraham antwortet dann seinem Sohn beim Aufstieg auf den Berg, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man diese Antwort verstehen kann. Entweder es war eine ziemlich dreiste Lüge, eine unglaublich dreiste Lüge gegenüber seinem geliebten Sohn, dass er eigentlich denkt, ich werde dich opfern auf dem Berg, aber ich sage dir jetzt mal, Gott wird sich schon ein Lamm suchen. Das wäre die eine Möglichkeit, dass er seinen Sohn angelogen hat. Oder die zweite Möglichkeit ist, Abraham rechnet tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon damit, dass Gott für ein Lamm sorgt, dass Gott es hinkriegt, dass Gott es abwendet. Abraham weiß beim Aufstieg sicherlich nicht, wie weit Gott diese Probe treibt. Er weiß nicht, wie er es macht, aber er vertraut darauf, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Und selbst wenn das bedeuten würde, so wie es der Hebräerbrief nachher auslegt, dass Abraham sogar damit gerechnet hat, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken kann. Selbst diese Möglichkeit lässt Abraham zu, in diesem Vertrauen auf die Verheißung. Das ist eigentlich Wahnsinn, finde ich, was man da am Glauben von Abraham entdecken kann. Was für ein Glaube hat dieser Mann, der von Gott auf die Probe gestellt wird und trotzdem so fest an dieser Verheißung festhält, gegen alles, was er so erlebt, gegen alles, gegen den Augenschein, glaubt er daran, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Sogar, dass er notfalls von den Toten auferwecken kann, wenn es das braucht. Das gibt mir die Möglichkeit, dass wir von einer anderen Seite auch noch auf diesen Bibeltext gucken, nämlich den Blick vom Neuen Testament her. Denn wir sehen heute auf diesen Text durch Karfreitag und durch Ostern hindurch. Und wenn wir dann diesen Text lesen und wenn wir ihn so lesen, dann leuchten da in diesem ersten Mose-Text ganz viele Dinge auf, die mir auf den ersten Blick vielleicht eher nebensächlich erscheinen, die aber genau auf das hinweisen, was der Hebräerbrief hier sagt. Dass eben der Glaube von Abraham diese Möglichkeit in sich trägt, dass Gott sogar von den Toten auferwecken kann. Damit glaubt Abraham etwas, das nicht mal die Jünger von Jesus glauben konnten. Obwohl Jesus das denen vorher gesagt hat, dass er von den Toten auferstehen wird, haben sie Schwierigkeiten gehabt, an die Auferstehung zu glauben. Und bis heute geht es ganz vielen Menschen so, dass sie genau das nicht glauben können oder nur schwer glauben können, dass Gott tatsächlich von den Toten auferwecken kann. Was für ein Glaube hat eigentlich dieser Abraham, dass der das schon viele Jahre, Jahrtausende vorher, bevor das passiert am Kreuz, dass der das schon glauben kann, dass Gott von den Toten auferweckt? Das entdeckt man im Alten Testament manchmal bei Propheten, aber so früh im Alten Testament entdeckt man das eigentlich nicht. Abraham hat diesen festen Glauben, Gott kann notfalls auch auferwecken von den Toten. Was für ein Glaube ist das eigentlich? Und was für ein Geschenk ist eigentlich der Glaube von uns oder von Ihnen, der jetzt an die Auferstehung glauben kann? Das ist ein Glaube, der ist so stark wie der von Abraham. Das sagt was über ihren Glauben, dass sie an die Auferstehung glauben können. Abraham hat im Grund schon einen österlich gefärbten Glauben lang vor der Zeit. Wir haben den Vorteil, dass wir die Geschichte von Jesus kennen, dass wir unseren Glauben daran aufhängen können. Umso erstaunlicher, dass Abraham das schon vorher glauben kann, dass er seinen Sohn auferwecken kann, dass Gott die Kraft hat, die weitergeht als das Leben hier. Das ist so ein Ding, das man erkennen kann in dieser Geschichte vom Abraham, wenn man sie vom Neuen Testament her liest. Aber es gibt noch viel mehr Dinge. Zum Beispiel, die Antwort, die Abraham seinem Sohn gibt auf diese Frage, wo ist denn eigentlich das Opfertier? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Das antwortet er dem Isaak. In Christus ist uns völlig klar, wer dieses Lamm ist, für das Gott sorgt. Im Neuen Testament wird uns Christus vorgestellt als das Lamm, mit dem Gott das Gott zum Opfer hernimmt. Seine Kreuzigung steht ganz, ganz vielen Stellen in Verbindung mit dem Passahlamm. Gott hat wirklich für ein Lamm gesorgt. Ein Opferlamm, das den Platz von Isaak und von uns allen einnimmt. Und das steckt schon in dieser alttestamentlichen Geschichte drin. Er wird für ein Lamm sorgen. Das ist das, was den Glauben von Abraham auszeichnet. Er sorgt für ein stellvertretendes Opfertier, dass wir es nicht tun müssen. Er weiß noch nicht, dass es Jesus Christus ist, aber er glaubt daran, dass Gott es kann. Und genau deshalb dürfen wir auch daran glauben. Wir wissen sogar, dass Jesus Christus dieses Lamm ist. Oder ein weiteres Merkmal in dieser Geschichte ist das, dass Gott an Karfreitag das tatsächlich tut, was er Abraham dann letztlich doch nicht abgefordert hat. Er hat nämlich tatsächlich seinen einzigen Sohn gegeben. In der Geschichte im Abraham heißt es zweimal an zwei Stellen, seinen einzigen Sohn, den er so liebt. War ja gar nicht sein einziger Sohn, der Ismael, den gab es ja auch noch, der war ja zwar in der Wüste, aber es war sein besonders geliebter Sohn, der Isaak. Zweimal kommt es in dem Text vor. Das, was Isaak für Abraham war, das war Jesus für den himmlischen Vater, sein geliebter Sohn. Und Gott hat den Sohn nicht nur aufs Holz gelegt, wie Abraham das mit seinem Sohn gemacht hat. Das ist auch so etwas Interessantes, was in dieser Geschichte schon vorkommt. In diesem Bericht, als Abraham mit seinem Sohn auf den Berg geht, legt er ihm das Holz auf die Schulter. Jetzt lesen wir das mal mit dem Neuen Testament in den Ohren. Gott legt seinem Sohn das Holz auf die Schulter. Der Holzbalken, der auf Jesus Schultern drückt, den er durch Jerusalem tragen muss, hinaus nach Golgatha. Schon angedeutet im 1. Mose 22, das Holz auf der Schulter. Und dann legt Gott seinen Sohn auf das Holz, ganz oben hin, so heißt es hier auch. Aber Gott macht es dann, er zieht es dann letztlich durch, was er von Abraham nicht fordert, nämlich, dass er das Holz auch aufrichtet, das Kreuz aufrichten lässt. Er hat seine eigene Opferbereitschaft auf die Spitze getrieben, noch weiter, als es von jedem Menschen verlangen würde. Selbst von einem Menschen mit dem Glauben Abrahams verlangt er das nicht. Selbst wenn Abraham geglaubt hat, auch wenn der Sohn sterben würde, er würde ihn wieder auferwecken. Er verlangt es nicht von Abraham. Gott ist da gnädig, aber selber gibt er seinen Sohn. Oder noch ein Merkmal in unserer Geschichte. Vielleicht haben Sie gut aufgepasst. Der Abraham war mit seinem Sohn und den zwei Dienern eine Weile unterwegs bis zum Berg Moria. Wie lange war er unterwegs? Ja, sehr gut hingehört, wunderbar. 3 Tage war er unterwegs. Vom Neuen Testament her gelesen ist das total auffällig, diese Zahl, oder wenn das genannt wird, 3 Tage, da denken wir sofort an die Passions- und Ostergeschichte, an Kreuz und Auferstehung, wie das zusammenhängt. 3 Tage war Abraham mit seinem Sohn und mit den Dienern unterwegs zum Berg Moria. 3 Tage Wanderung durch die Wüste, durch die Ungewissheit, bis hin zu dem Berg, von dem er später sagt, der Berg, wo der Herr sich sehen lässt. So endet diese Geschichte. Am 3. Tag lässt Gott sich sehen. Am 3. Tag lässt Gott sehen, dass der Glaube an die Auferstehung das Richtige geglaubt hat. Am 3. Tag lässt der Herr sich sehen, dass er der Überwinder ist, dass er der Auferstandene selber ist, dass er von jedem Opfer befreit. Das lässt Gott am 3. Tag erkennen. Spannend finde ich, wie die Kreuzesgeschichte schon in dieser Geschichte vom Abraham und seinem Sohn mit angelegt ist. Und letztlich können wir auch die Verheißungen in dieser Geschichte wiederfinden. Die Verheißungen, die für den Abraham die entscheidende Rolle spielen, warum er das alles so mitgehen kann. Der Glaube an die Verheißungen. Wir haben auch Verheißungen. Durch Jesus Christus sind uns Verheißungen gegeben. Zum Beispiel die Verheißung, dass Gott in der Welt, in der wir Angst haben, dass er die überwindet. Johannes 16, 33. Das ist eine Verheißung, an die bindet sich Gott. Das heißt, es gilt für ihn. Er überwindet die Welt, in der wir Angst haben. Auch wenn es manchmal vielleicht gar nicht so aussieht. Wir dürfen daran festhalten. Oder die Verheißung, dass mit ihm leben soll, wer hier an ihn glaubt. Das ist eine Verheißung, die uns Gott gegeben hat und daran bindet er sich. Das gilt für ihn. Daran dürfen wir glauben. Auch wenn es manchmal in unserem Leben gar nicht so aussieht, als dass man das spüren könnte oder erleben könnte. Oder die Verheißung, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwinden können. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat und die gilt, an die hat er sich festgebunden, die steht über allem anderen. Abrahams Glaube hat sich darin ausgezeichnet, dass er an der Verheißung Gottes festgehalten hat, selbst wenn der Anschein dagegen spricht, selbst wenn sein Erleben das nicht bestätigt. Er hat es glauben können, dass die Verheißung Gottes gilt, auch dann, als es wirklich schwer war, das zu glauben. Er hat geglaubt, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, dass es für ihn höher steht als alle Forderungen. Und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, dieser Glaube, dass er gehorsam ist und dass er dann wirklich auch die Bereitschaft zur Hingabe bekommt. Ich wünsche uns dieses Vertrauen von Abraham auf Gott und auf das, dass er seine Verheißungen wahrmacht. Ich wünsche uns, dass unser Glaube sich auch dadurch auszeichnet, dass wir das Gott zutrauen, dass er seine Verheißungen tatsächlich auch erfüllt. Vielleicht wissen wir nicht, wann es ist. Wir wissen vielleicht auch nicht, dass der Weg dahin vielleicht auch noch wirklich schwierig ist. Kann sein. Und trotzdem darauf zu vertrauen, Gott macht es wahr. Er stellt es über alles andere. Das ist für mich das, wo dieser Text für unseren Glauben ganz arg wertvoll wird. Dieser schwierige Text von Abraham. Ich glaube, würde uns keinen Gefallen tun, wenn wir den Text so lesen würden, dass wir uns nur an der Hingabebereitschaft Abrahams orientieren sollen. Das würde uns ziemlich hart gegenüber uns selber machen und stoisch gegenüber Gott. Da würde unser Glaube seine Lebendigkeit verlieren. Wenn wir aus der Geschichte nur rauslesen, wir müssen so hingabebereit sein wie Abraham, dann würden wir nämlich in unserem Glauben nur die Forderungen sehen, die Gott uns stellt. Und wie schwierig das ist, die alle zu erfüllen. Das wäre dann vielleicht so ähnlich, wie wenn Sie sich für dieses Jahr 2017 vornehmen, so viel zu spenden, wie Bill Gates das tut. Dummerweise hat man gar nicht so viel Geld. Da kann man nur dran scheitern. Wenn man nur die Forderung in den Blick nimmt, dann wird man zwangsläufig dran scheitern. Aber diese Hingabe Abrahams, das ist nicht das Ziel für uns, sondern das ist die Folge aus seinem Glauben. Und es soll auch bei uns die Folge aus dem Glauben sein. Gerade im Hebräerbrief, der diesen Text ja auslegt und der uns die Auslegung schon liefert, da wird ausdrücklich der Glaube Abrahams als Vorbild gegeben, empfohlen. Nicht seine Hingabebereitschaft. Da heißt es nicht, wir sollen so hingabebereit sein wie Abraham, sondern wir sollen so glauben wie Abraham. Der Abraham ist nämlich nicht blind gehorsam, sondern sein Gehorsam hat seinen Grund in dem Vertrauen auf die Verheißung. Und das heißt für uns eben, nicht weil Abraham bereit war zum Opfer, und weil Gott sogar so weit gegangen ist, dass er seinen Sohn hingegeben hat, müssen wir auch so viel opfern. Sondern weil Gott seinen Sohn gegeben hat und ihm mit ihm Verheißungen gegeben hat, müssen wir es nicht. Die Verheißungen zu erkennen, das wünsche ich Ihnen für Ihren Glauben. Und das Zutrauen Gottes, dass er auch im Widrigen seine Verheißungen nicht vergisst. Das darf uns am Glauben von Abraham beeindrucken. Das ist das, was seinen Glauben stark macht und was unseren Glauben stark machen wird. So stark beim Abraham, dass er sogar diesen Weg bis auf den Berg Moria gehen kann. Und er darf ihn auch wieder zurückgehen. Ein Mann läuft durch die Wüste. Das, was ihn antreibt, ist ein noch festerer Glaube. Der Mann geht vom Berg runter als Beschenkter. An der Seite geht sein Sohn. Mit ihm hat er die Gewissheit neben sich, dass Gott seine Verheißungen wahr macht und das Wissen, dass Gott ihn sieht, zu jeder Zeit. Amen.